Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt.
Also anlässlich unserer aktuellen Staffel zum Thema Provenienzforschung sind wir heute in Halberstadt im Stadtmuseum. Wir, das sind Annette Müller-Spreiz und ich, Alexander Goll. Und wir sitzen hier natürlich nicht alleine, sondern sind hier gemeinsam zu Gast, möchte ich sagen, bei Frau Dr. Antje Gornick und ihren Mitarbeiterinnen.
Ja, ich bin Dr. Claudia Brandt, promovierte Germanistin und arbeite derzeit am Knorr-Projekt am Städtischen Museum Halberstadt.
Ich bin Christine Huschka, ich bin studierte Kunstgeschichtlerin und arbeite mit Frau Brandt seit Juli 23 an dem Knorr-Projekt hier in Halberstadt.
Sehr schön. Und gemeinsam quasi mit Frau Gornick, für Frau Gornick, für das Stadtmuseum. Frau Gornick, was ist Ihr Hintergrund?
Ich bin seit Juli 2018 hier Museumsdirektorin, bin promovierte Mittelalterhistorikerin und Landesforscherin sozusagen für Landesgeschichte und habe auch immer in der Verwaltung in den ganzen prekären Jobs gearbeitet, die so langkommen in der öffentlichen Verwaltung und bin, glaube ich, ganz gut gerüstet daher, weil ich sowohl die Verwaltungsbereiche kenne im öffentlichen Dienst wie auch eben den wissenschaftlichen Bereich. Und Halberstadt ist ein sehr dankbares Thema, weil wir wirklich so breit gefächerte Epochen haben. Halberstadt eine sehr wichtige Stadt war, sowohl im Mittelalter wie in der Neuzeit. Und das spiegelt sich eben auch bei uns in der Sammlung wieder. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Jetzt haben Sie die Stadt ja quasi schon angesprochen. Das Stadtmuseum in Halberstadt liegt ja, für alle, die es nicht wissen, wunderbar. Also in einem richtig schönen Ensemble aus historischen Landmarken, möchte ich sagen. Würden Sie es uns kurz einordnen?
Ja, ich habe also wirklich das Glück, eigentlich im Grün zu sitzen, aber mitten in der Stadt, und zwar mitten in der Altstadt auf der Domburganlage, und schaue aus meinem Fenster direkt auf die Türme des Halberstädter Doms. Und entsprechend liegt auch unser Spiegelpalais, weil der Herr Spiegel, der dieses hat bauen lassen im 18. Jahrhundert, war ja auch der Domdechant, also der höchste geistliche Repräsentant des Domstifts und zugleich auch der weltliche höchste Territorialherr im Auftrag der preußischen Regierung. Und diese Macht und Repräsentanz sieht man dann auch an den Nebengebäuden. Die gehörten alle sozusagen mit dazu und sind im Spätbarock hier nochmal wunderbar hingebaut worden aus ehemaligen Domherrenkurien, die ja auch schon sehr repräsentativ waren. Zu allen gehörten kleine Gartengrundstücke, kleine Pferdeställe und Kutschenhäuser. Und entsprechend ist das Ensemble noch erhalten.
Also richtig hochherrschaftliche Architektur, wenn man so will. Wie kamst du denn dazu, dass da ein Museum einziehen konnte?
Das geht so in die Tendenz Anfang des 20. Jahrhunderts, dass sich Städte mehr in der Pflicht gesehen fühlten. Es gab ja dann schon Denkmalgedanken und verschiedene akademische Vereinigungen und Vereine von interessierten Bürgern, die auch privat gesammelt haben, also archäologische Sammlungen oder Kunstvereine, die auch für Ausstellungen gesorgt haben. Dann gab es auch das Städtische Theater in der Zeit erstmalig. Also Kunst und Kultur wurde eine Aufgabe der Kommune. Und die Kommune hat eben auch selber sehr viele Sammlungen gehabt, die zum einen aus Objekten bestehen, die einfach zur Stadt gehören, wie das Ratssilber, ja, oder bestimmte Dokumente auch aus, wie das Ratsarchiv, ne, das sind solche Dinge, oder eben Kunstwerke, die mal im Rathaus oder am Rathaus mit angebracht wurden, repräsentative Gebäudestrukturen, wenn da noch was übrig war vom Fachwerk. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit angesammelt, sodass im Anfang des 20. Jahrhunderts die Stadt beschlossen hat, wir brauchen ein Gebäude, wo wir das repräsentativ auch zeigen können. Es zeigt ja auch unsere lange Stadt- und Stadtratsgeschichte, und haben den Umstand genutzt, dass die Nachfahren des von Spiegel, die Familie Davier, ausziehen wollte und das Haus verkaufen wollte, das hier wirklich also direkt am Dom steht an der Nordseite, und haben die auch sehr runtergehandelt. Dafür wurde das Haus leergeräumt von der Familie und es ist sozusagen inhaltlich nichts drin geblieben. Aber wir haben ein wunderbares spätbarockes Palais mit mehreren Etagen, das dann sukzessive im 20. Jahrhundert für das Museum ausgebaut worden ist. Und die Sammlung ist seitdem nochmal enorm gewachsen.
Also haben wir eine Sammlung, die zum einen schon aus ganz verschiedenen Quellen kommt. Also Privatsammler, Altertumsverein,
Genau. Es gab im 18. und 19. Jahrhundert, Halberstadt war also auch sehr bürgerlich, sehr akademisch orientiert, auch noch durch die Domstiftsschule gab es hier einfach immer ein sehr relativ hohes Bildungsniveau. Und das spiegelte sich eben in literarischen Gesellschaften wieder und eben auch in Kunstgesellschaften wieder. Und wenn dann Leute ihre Sammlung aufgelöst haben, beispielsweise bei Tod, haben die das oft der Stadt auch vermacht. Oder es waren sowieso Stadtherren oder Domprediger, ja, die das, wie auch die Bibliothek, die Domstiftsbibliothek, dann in städtische Hände gegeben haben. Und damit kam eben eine Verpflichtung an die Kommune. Das ist aber ganz spannend, weil wir haben dadurch tatsächlich einen alten Bestand, der hier gewachsen ist. Und aus dieser Basis ist dann sozusagen das städtische Museum richtig repräsentativ entstanden. Es waren also immer schon originäre Dinge hier, die die Stadtgeschichte, also bis zum ersten Siedlungsbeginn sozusagen, repräsentieren konnten. Und entsprechend hat sich dann die Sammlung im Laufe der Zeit aufgebaut. Sie ist stark archäologisch orientiert. Es wurden immer, also quasi nahezu alle meine Vorgänger, 5 von denen waren Archäologen im Hause, haben das natürlich auch stark präferiert. Und bis Ende des 20. Jahrhunderts hat das Museum auch selber gegraben. Und so haben wir ungefähr 50%, das sind 300.000 Objekte der Gesamtsammlung, sind archäologische Funde oder eben Fundkomplexe. Und das ist natürlich eine massive Aufgabe, die hier nochmal vor uns steht. Und das andere sind wirklich kulturhistorische Alltagsgegenstände, die im Laufe der Stadtgeschichte sich angesammelt haben, die dann auch über Bürger, Stadtbürger hier wieder hergekommen sind. Momentan haben wir die Tendenz, dass Halberstädter, die mal aus Halberstadt weggezogen sind und was mitgenommen haben, versterben und die Nachfahren damit leider nichts mehr anfangen können, aber uns das sozusagen vermachen. Es findet also irgendwie alles wieder seinen Weg nach Halberstadt zurück, was hier mal auch entstanden ist. Und dafür sind wir sehr dankbar.
Mir schwirrt gerade noch diese Zahl 300.000 archäologische Objekte so durch den Kopf. Sind das dann nur Scherben? Sind das Knochenfunde? Was?
Da können alles, was Sie sich drunter vorstellen können. Von Münzen, wir haben mehrere tausend Münzen tatsächlich, die aus Fundkomplexen resultieren. Wir haben sehr, sehr viele menschliche Überreste, tierische Überreste natürlich auch. Sie müssen sich vorstellen, dass im 20. Jahrhundert auch dadurch, dass die Stadt so stark zerstört worden ist, viel tief gegraben werden konnte und Archäologie betrieben werden konnte an ja, wesentlichen Siedlungszentren. Und ganz zuletzt Ende der 90er Jahre nochmal das komplette Siedlungszentrum bis in die erste Siedlungsgeschichte zurück. Und solche stadtarchäologischen Spezialfunde gibt es sonst nirgendwo. Also heute kann man ja gar nicht archäologisch so tief und breit ausführlich graben. Und da ist Halberstadt sehr repräsentativ. Also alles, was man sich vorstellen kann, was im Laufe einer Siedlungsgeschichte anfällt, sowohl in den Müll landet, ja, in den Latrinen auch landet oder in den Brunnen landet, wie auch was an den Gebäudeüberresten ist. Das sind alles Objekte, die zu uns übergekommen sind.
Für diese archäologischen Funde gab es ja jetzt schon quasi die Kennzahl. Wissen Sie, wie groß die Sammlung als solche ungefähr ist?
Genau, also wir mussten das jetzt öfter ja auch mal einschätzen für die Versicherung und haben eine grobe Durchzählung gemacht. Wir haben also nahezu 600.000 Objekte und Dokumente. Dazu gehören eben auch, ich glaube, alleine 100.000 sind Fotos, Zeitschriften, Schriftdokumente. Ganz großer Anteil, ca. 20.000 bis 30.000 sind Gemälde und Kunstwerke, wo eben von der mittelalterlichen Plastik bis zum heutigen Kunstwerk, was dann auch im öffentlichen Raum steht, gehört. Und sehr, sehr viele Alltagsgegenstände von Textilien, Uniformen, Trachten. Alles, was man sich vorstellen kann, landet bei uns im Museum und gehört eben auch zur Sammlung. Die Sammlung ist also in dem Sinne spezialisiert auf Halberstadt und die Region mit der Herkunft oder eben Menschen, die aus Halberstadt und der Region kommen, aber in sich so vielteilig, dass es wirklich eine Mammutaufgabe ist.
Vielleicht nochmal zurück für den Zuhörer und wahrscheinlich auch potenziellen Besucher des Stadtmuseums. Wir kamen ja vorhin an, sofort das Ensemble aufgefallen, sofort die tolle Lage aufgefallen und dann, als wir eintraten, hatte das sofort auch eine, ja, ich möchte sagen, wohnliche Atmosphäre, als wir in die Ausstellung kamen. Was sind da so für Stücke in der Ausstellung, wo Sie sagen, die sollte man gesehen haben?
Ach, da werden wir aber heute nicht mehr fertig.
Das ist in Ordnung.
Also am liebsten habe ich ja Stücke, wo man wirklich erzählen kann. Ich bin ja gar keine Halberstädterin, aber ich bin überzeugt. von Halberstadt und seiner Geschichte mittlerweile, weil wir wirklich so unikale Objekte hier haben, die man, wo man einen roten Faden in die europäische Geschichte, in die deutsche Geschichte ziehen kann. Und dass die in Halberstadt sind oder eben auch in Halberstadt entstanden sind, ist wirklich phänomenal und damit kann man schon hausieren gehen. Also beispielsweise, das ist jetzt ein Dokument, ist der erste prosaische Reiseführer von Halberstadt. Der ist jetzt relativ spät, von 1906, aber von einem Juden, ein orthodoxer Jude wurde von der Stadt beauftragt, das zu machen, weil er immer so schöne Theaterkritik geschrieben hat. Und der war eigentlich hier in der Verwaltung bei einer jüdischen Firma. Und es steht als Symbol, ist sozusagen auch der erste Führer, der das Museum nach seiner Eröffnung 1905 erwähnt und auch einen Rundgang in diesem Museum vorschlägt mit Beschreibung. Ja, also für uns auch eine hochwertige Quelle, ist aber auch noch zudem ein Signal, dass das jüdische Leben ganz selbstverständlich war. Ja, dass der gerade eben gut schreiben konnte, mein Gott, dann war der eben orthodoxer Jude, dann hat er eben jetzt auch diesen großen Auftrag von der Stadt als 26-Jähriger bekommen. Und dazu gehört, dass der Hermann Schwab, den das betrifft, der Autor war, auch die allererste Bild- und Presseagentur hier in Halberstadt gegründet hat, 10 Jahre später. Und das ist natürlich schon sehr bemerkenswert, weil wer weiß denn in der Welt, dass das in Halberstadts allererste Mal war. Also die Deutsche Presseagentur ist heute ein Begriff, aber dass das ursprünglich alles in Halberstadt entstanden ist, das ist, glaube ich, schon ein ziemliches Gewicht. Und sag ich mal, mit solchen kleinen Sachen kann man immer wieder einen roten Faden spinnen.
Und gab es da eine gute Kritik in dem Führer zum Museum?
Ja, natürlich. War ja gerade ganz frisch eröffnet und noch schick. War ein ganz großer Stolz auch der Stadt, ne, zu der Zeit. Also wie gesagt, das ist die Zeit, wo auch das Städtische Theater gebaut wird. Sehr repräsentativ. Und bestimmte andere, auch Arbeiterkulturhäuser entstehen aus der Arbeitergeschichte heraus. Und wo eben wirklich die Stadt Kultur als ihre Verpflichtung gesehen hat. Eine ganz interessante Zeit, wo ich auch gerne die heutigen Entscheider und Entscheidungsträger gerne mal darauf hinweise.
Wir sind ja auch hier, um noch ein anderes spannendes Thema zu beleuchten, nämlich die Erforschung dieser Sammlung als solcher, beziehungsweise die Erforschung im Sinne der Provenienzforschung. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ein solches Projekt hier beginnen konnte?
Ja, ich kann es mal versuchen, kurz zu fassen. Also, indem ich hier ankam, habe ich festgestellt, dass bisher sich noch gar nicht großartig mit der Herkunft der Objekte auseinandergesetzt wurde. Ich bin ja ein bisschen auch ins kalte Wasser gesprungen, musste mich ja schon auch dann mit früher Neuzeitgeschichte für die ersten Ausstellungen auseinandersetzen und stelle eigentlich fest, es wäre gut zu wissen, wie sind die Dinge hierher gekommen. Teilweise lagen auch noch Sachen in meinem alten Büro, wo wir nicht wussten, wo kam es her, wo soll es hin, ist es denn wirklich ein Kulturobjekt, ist es ein Alltagsgegenstand. Da habe ich dann die Möglichkeit genutzt, dass es über den Museumsverband Sachsen-Anhalt diese ganzen Erstchecks gab. Zuerst kam ja Entzugskontext Nationalsozialismus. Da haben wir uns dann beteiligt, aber ich glaube, das war schon die dritte Runde, an der wir dann endlich mitgemacht haben. Alle anderen Häuser vor Ort waren ja schon drinnen involviert und ich glaube, mein Vorgänger hat das mehr abgelehnt und auch das Personal hat es sehr lange abgelehnt, muss man sagen. Also man hat das als kritisch gesehen, das zu machen, weil man tatsächlich die Angst hatte, die Museen wären leergeräumt. Dann hatten wir innerhalb dieses Erstchecks ist schon sehr viel aufgefallen. Vielleicht gar nicht, dass viel zu restituieren wäre, aber dass es unglaublich spannende Geschichten gibt. Und ganz spannend war, wir haben die allerersten Inventarbücher gefunden. Ja, wusste man einfach jetzt auch 100 Jahre lang nicht, dass es die noch gibt und wo die liegen. Und damit konnte man natürlich klar machen, was ist denn der ursprünglich alte Bestand? Und dann stellt man fest, wie passt das denn noch in die späteren Inventarbücher? Und dass die alle nur bedingt konkurrent zueinander sind. Das heißt, hier muss man wissenschaftlich mehr dran arbeiten. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, den Kolonialcheck mitzumachen mit dem Herrn Jarling. Das war noch viel spannender, weil wir auch eigentlich nicht wussten, dass wir noch koloniale Objekte haben. Das war sozusagen ein Zufallsfund bei einer Baumaßnahme, wo mein Herr Pohl, mein Mitarbeiter, in die letzte Ecke im Dachboden quasi auf allen Vieren gekraucht ist und wieder kam mit Vasen und Pötten und Buddha-Figuren. Und wir waren erst mal nach hinten übergefallen und auch überfordert mit der Situation. Weil wenn man in einem Museum kolonial oder außereuropäische Objekte hat, ist man erstmal überfordert, weil wer hat die Volkskunde drauf? Da braucht man jemanden, der das irgendwie einordnet, aus welcher Region der Welt kommt es. Und da hat man Hilfe wieder über Museumsverband, auch über die Forschungsstelle Provenienzforschung, dass wir überhaupt ein Gutachten bekommen haben vom Krassi-Museum, das da ja sehr stark und vorbildlich ist. Und dann konnten wir es so halbwegs einschätzen, waren ja ca. 26 Objekte, die dann auch durch den Erstcheck gegangen sind und eine wahnsinnig spannende Geschichte auch für Halberstadt in der Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte beiträgt. Und sage ich mal, vielleicht das Spannendste an dem Ganzen war tatsächlich, dass der damalige Museumsvorstand, Museumsausschussvorstand, stark involviert war in die große Reichskolonialschau, die revisionistisch geprägt war. Und die ist tatsächlich in Halberstadt 1933 gestartet. Das ist ein Wissen, das gab es bis dahin in dieser Stadt nicht mehr. Das war weg.
Und wurde jetzt dadurch wieder erschlossen?
Wieder erschlossen. Wir konnten auch wieder die roten Fäden zu Objekten machen und zu anderen Dingen machen. Und das war schon dann der zweite Entzugskontext. Und dann ist ja auch schon viel aufgefallen in den Erstchecks, da gibt es noch was, was man für die nachfolgende Zeit machen kann, also für ab 45. Und ich glaube, der Museumsverband war auch ganz dankbar, dass sie hier jemanden gefunden hatten, die sich dem geöffnet haben. Das heißt, glaube ich, schon was, wenn man als Museum was damit anfangen kann. Und mittlerweile, das waren auch so, ich sag wirklich, Erweckungsmomente unserer Mitarbeitenden. Wir haben mittlerweile beim Aufräumen im Depots Bücherschätze gefunden, die gar nicht uns gehörten und mussten uns mit unserer kürzeren Geschichte aus den 60er Jahren als Museum auseinandersetzen. Und da habe ich in kurzer Zeit so viel gelernt und Wissen gehabt, dass man sagen muss, das muss man in eine chronologische Reihenfolge bringen, in einen rechtlich normativen Zusammenhang und dann eben in den historischen Kontext stellen. Und dann gab es eben die Anfrage, dieses Forschungsprojekt über das DZK laufen zu lassen, um eben die Fachstelle für Heimatmuseen beziehungsweise die Person Heinz-Arno Knorr intensiver zu erforschen, vom Museum Halberstadt ausgehend, das ja auch tatsächlich die Knorr-Systematik angewendet hatte in der DDR-Zeit, aber eben auch eine relativ komplexe Geschichte hatte, was die Bodenreformzeit betraf und Republikflüchtlinge beispielsweise auch. Und ich lerne hier jeden Tag Neues dazu.
Vielleicht für den Zuhörer, der mit der Knorr-Systematik vielleicht nichts anfangen kann, das kurz mal erklärt.
Heinz-Arno Knorr hat eine Inventarisierungsanleitung verfasst, mit der man seine vielen Sammlungsobjekte und Dokumente relativ nachvollziehbar und einfach verschlagworten und mit Signaturen versehen kann. Hat er eben auch das Alphabet benutzt, aber eben auch so eine Sachen wie K1 ist Kunst, Bilder und K2 ist Kunst, Plastik. Ne, sowas eigentlich Nachvollziehbares. Das lässt sich dann auch auf die Häuser verschieden anwenden, ohne dass man komplett das Alphabet benutzen muss. Das war eine ganz praktische Anleitung für alle die, die ja entweder herrenlose Museen hatten oder eben in der Nachkriegszeit war es natürlich wichtig, es gab kaum Fachkräfte, die hatten alle die Ausbildung nicht. Man hat irgendwie versucht, in den Kultureinrichtungen wieder arbeiten zu können, wenn überhaupt die Gebäude noch da waren und die Sammlungen. Und dann war es natürlich sehr hilfreich, wenn jemand kam und nochmal fachlich eine Anleitung auch herausgegeben hat. Es gab das ja richtig als kleines Handbuch, Handreichung, und die haben wir ja auch hier im Haus. Gibt es übrigens in vielen Museen. Also wenn Museumsmenschen zuhören und die Knorr-Systematik nicht kennen in ostdeutschen Gebieten, sollten sie sich nochmal belesen.
Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist, dass da die große Lücke ist, weil die Knorr-Systematik begegnet einem ja wirklich in jedem ostdeutschen Museum. Einfach weil es die Systematik der DDR war.
Und das macht es eben auch wieder spannend, weil man eben damit sagen kann, wenn wir die Geschichte der Fachstelle beziehungsweise auch den Einfluss von Heinz-Arno Knorr intensiver mal an Beispielmuseen erforschen. Und die Idee ist ja die, es an ein Bezirksmuseum Magdeburg von Halberstadt aus, ein Kreis- beziehungsweise Stadtmuseum wie Halberstadt, ein größeres Stadtmuseum wie Halle und das Kreismuseum in Bitterfeld, die eben in den DDR-Zeiten in verschiedenen Hierarchien sozusagen funktioniert hatten und Unterstellungsverhältnisse hatten. Und jetzt kommt in der Verlängerungsphase des Projektes noch das Museum Osterburg hinzu, weil wir herausgefunden haben, dass in Osterburg diese Knorr-Verbindungen nochmal richtig persönlich funktioniert haben. Das heißt, hier kann man idealtypisch nochmal erforschen, wie ist denn hier von der Normativen auch im Alltag die Umsetzung passiert, in die Praxis sozusagen. Und wenn wir diese Grundlagen jetzt mit unserem Projekt nicht nur skizzieren, sondern auch in Tiefe, auch an Objekten, an verschiedenen Entzugsbeispielen durchdekliniert haben, hat man eigentlich eine prima Handreichung für jedes ostdeutsche Museum, das es in DDR-Zeiten schon gab, um mit dieser SBZ-DDR-Geschichtsprovenienzforschung bei sich selber anzufangen.
Stürzen wir uns doch direkt in das Thema zu diesem Projekt.
Ja, dann greife ich mal den Faden auf. Hallo an die Hörerin. Ja, wir haben bei der letzten Folge über Kulturgutentzüge in der SBZ und DDR ja schon gesprochen. Da war genau das Museum in Osterburg unser Thema. Und wir haben auch die 7 kritisch zu sehenden Zugangskategorien vorgestellt. Ich nenne sie einfach nochmal für alle, die die vorhergehende Folge noch nicht gehört haben. Also es gab Zuweisungen aus der Bodenreform, Frau Gornick sagte es gerade. Und dann gab es Zuweisungen an die Museen aus sogenannten flüchtigen Rücklässen. Es gab Eingänge im Zusammenhang mit der Kulturgutschutzgesetzgebung in der DDR. Also das betrifft dann die Ausreisen ab 1961. Dann gab es Zugänge aus Vermögenseinzug nach Strafverfahren. Dann 5. die Einlieferungen von Objekten durch staatliche Organe und Massenorganisationen. 6. Erwerbungen beim staatlichen Kunsthandel in der DDR. Und 7. die Ankäufe bei der Kunst- und Antiquitäten GmbH, die dann in Liquidation war im Jahr 1990. Ja, und Gott sei Dank, könnte man sagen, hat Heinz-Arno Knorr seit 1953 daran gearbeitet, dass die Museen in der DDR ihre Sammlungsbestände inventarisieren und damit ja auch die Herkünfte vermerken. Und das Knorr-Projekt, das du, Claudia, und du, Christine, bearbeitet, worum geht's da nochmal genau?
Ja, also das Knorr-Projekt ist ja ein Grundlagenforschungsprojekt, was vom DZK, diese Abkürzung haben wir jetzt schon gehört, das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste, gefördert wird, und wir konzentrieren uns eben auf die sowjetische Besatzungszeit und ja, die DDR, also von 1945 bis 1990 gucken wir uns eben verschiedene Aspekte an und gehen halt der Frage nach, wie eben die Kulturgüter dieser 7 Entzugskontexte, die du gerade auch genannt hast, ja, in den stadt- und regionalgeschichtlichen Museen halt gekommen sind. Und wir betrachten halt eben diesen Zeitraum von 1945 bis 1990 sehr konzentriert, und uns interessiert dabei, wie und was wurde inventarisiert und eben auch dokumentiert. Ja? Für uns im Projekt ist dann halt einfach sehr stark der Fokus auf die Fachstelle für Heimatmuseen gerichtet, die 1954 gegründet wurde. Sie war direkt im Ministerium für Kultur unterstellt und hatte ihren Sitz bis 1963 in Halle. Sie hatte als Aufgaben bekommen, zum einen die Heimatmuseen zu kontrollieren, sie aber auch fachlich und methodisch anzuleiten. Das ist das, was Frau Gornick sagte, dass man eben Hilfe bekommt, wie machen wir jetzt weiter. Und der dritte große Punkt, was auch darauf zielt, ist, dass das museale Personal sich weiterbilden kann. Schulungen, Tagungen, sogar eine Fachschule für Museologen zu gründen. Das gehörte zur Fachstelle alles mit dazu. Für uns besonders wichtig ist eben der Heinz-Arno Knorr, der bis 1996 auch noch gelebt hat, also sogar bis über die Wendezeit ja, Einfluss auf das Museumswesen gewirkt hat. Er war, was besonders wichtig halt auch vielleicht zu erwähnen ist, in verschiedenen Positionen tätig für die Kunst- und Kulturgutbergung in Sachsen-Anhalt. War halt also sehr im Thema drin, zum Beispiel eben für unsere ja, Bodenreform. Ja, und er hat das delegiert, er hat das teilweise geleitet. Genau. Zum anderen war er auch Landesdenkmalpfleger, also er war sehr gut vernetzt, unter anderem im Kulturbund für Natur und Heimat. Und diese Strukturen und diese Vernetzungen, die er hatte, dadurch hatte er sehr viel Einfluss. Was für ihn, für uns besonders wichtig macht in der Grundlagenforschung, die wir jetzt gerade betreiben, ist, er hat die Inventarisierung gesetzlich halt auch vorangetrieben. Also dass es tatsächlich ein Gesetz gegeben hat, wo das die Museen verpflichtet hat, zu inventarisieren. Es war nicht mehr obligatorisch. Es wurde ja als staatliches Eigentum gesehen, und daher wurde das dann gleichgezogen und gesetzlich verankert. Was ihn halt so besonders macht, sind diese Inventare und die Karteikarten, die er auf der Handreichung Inventarisation und Sammlung von 1953 herausgegeben hat. Und das sind ja diese sogenannten Knorr-Inventare, die sind ja bis heute noch in Gebrauch. Das wirkt, diese Systematik von ihm, also bis heute noch, und wird eben auch verwendet. Also gibt genügend Museen, die damit immer noch arbeiten. Es ist immer noch aktuelles Thema. Wie Frau Gornick das auch sagte, es ist halt, dadurch, dass es auch gesetzlich verpflichtend wurde in der DDR, ist es halt flächendeckend, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern halt auch eigentlich in ganz Ostdeutschland vertreten und nachvollziehbar dann. Genau, was wir halt dann auch machen in unserem Projekt ist, und ich hatte das auch schon angestanden, ausgehend tun wir hier vom Städtischen Museum Halberstadt, aber wir haben weitere Kooperationspartner, die halt auf unterschiedlichen Ebenen agierten. Ab 1952 gab es ja die Bezirke, da gab es ja keine Länderebene mehr, Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf den Bezirk Halle und auf den Bezirk Magdeburg, haben da stellvertretend aus den Bezirksstädten die großen Museen dabei. Für den Bezirk Magdeburg haben wir dann eben das Kulturhistorische Museum als Partner dabei. Als Kreismuseum ist dann Halberstadt vertreten, das dann eben eine größere regionale Währung hat. Und im Bezirk Halle haben wir das Stadtmuseum Halle als Stadtmuseum, bei dem auch geplant wurde, dass es ein Bezirksmuseum war, was dann aber auch schwierig war und nicht so aufgegangen ist im Konzept wie in Magdeburg zum Beispiel. Sehr spannend, diese beiden Bezirke dann auch auf diesen Strukturen miteinander zu vergleichen. Und dann auch nochmal auf die Kreisebene ein Stück runter haben wir dann eben das Kreismuseum Bitterfeld mit dabei. Genau. Und während unserer Recherchen haben wir halt einfach gemerkt, ja, diese Inventarbücher haben teilweise eine unterschiedliche chronologische Zeitpunkt, an dem sie beginnen. Es wäre schön, wenn wir gleich aus der ganz frühen Zeit noch ein Museum verwenden würden, was auch direkt vielleicht fast auch vollständig dann nach der Herausgabe der Inventarbücher begonnen hat. Und dann haben wir geschaut, welche Museen haben denn gesagt, wir sind jetzt fertig mit der Inventarisierung rechtzeitig. Und dann kamen wir unter anderem eben auch auf Osterburg. Was sehr spannend ist, weil sich da noch ganz viele andere Ergebnisse durch diese Forschung herausgeben kann, was ja dann in der vorherigen Folge auch schon angesprochen wurde. Genau.
Ja, ihr habt ja jetzt ganz viel schon gesprochen über die Knorr-Systematik und Inventare und Karteikarten, aber ihr habt auch Hausarchive ein bisschen mit durchstöbert und habt gemerkt, da gibt es auch ganz spannende Unterlagen, die quasi das so ein bisschen ergänzen, dass man nochmal wieder mehr erfährt, wo die Objekte eigentlich halt herkommen.
Genau.
Und da seid ihr auf ein ganz spannendes Beispiel gestoßen, ein Fall, der sehr anschaulich zeigt, wie Objekte im Zuge von Republikfluchten ins Museum gelangten. Nehmt uns doch mal mit. Was habt ihr da entdeckt?
Genau, am Anfang des Projekts mussten wir erstmal die Materialien sichten und haben im Städtischen Museum Halberstadt uns das Hausarchiv angeguckt. Ja, die verschiedenen Unterlagen, die es aus der DDR-Zeit gibt. Und da haben wir ein Übernahmeprotokoll, datiert auf den 23. Juni 1953, gefunden. Darin werden 12 gerahmte Bilder erwähnt, die, Zitat, aus dem Ladengeschäft des republikflüchtigen G. Heine stammen. Und diese wurden vom Städtischen Museum übernommen. Die Bilder wurden vom Rat der Stadt, genauer von der Abteilung staatliches Eigentum, an das Städtische Museum übergeben. Dann haben wir gedacht, okay, wie können wir ermitteln, was ist mit G. Heine gemeint? Und sind dann erstmal ins nahegelegene Stadtarchiv Halberstadt gegangen, haben nach Akten aus dem Bestand Rat der Stadt geguckt und haben dann ermittelt, dass es sich bei G. Heine um Gerhard Heine handelt, der Unternehmer und Politiker war in Halberstadt und der 1953 die DDR verlassen hat. Und sein Hab und Gut hat er, wie aus dem Übernahmeprotokoll deutlich wird, in Halberstadt zurückgelassen.
Okay, also du hast gesagt, 12 Bilder standen auf diesem Dokument. Ihr habt natürlich nach den Bildern geguckt, ob die noch hier im Museum zu finden sind. Was war euer erster Schritt bei der Suche nach den Bildern?
Also zuerst haben wir in der Museumsdatenbank nach den Bildern recherchiert, was nicht so ganz einfach war, weil die Titel aus dem Übernahmeprotokoll nicht unbedingt mit den Bezeichnungen in der Datenbank übereinstimmen. Aber wir konnten mehrere potenzielle Grafiken ermitteln, die wir dann auch nach Herkunftsspuren untersucht haben. In der Provenienzforschung heißt das, wir haben eine Autopsie durchgeführt. Und da wurde es dann spannend. Bei 2 Grafiken fand sich auf der Rückseite der Name Heine mit Bleistift vermerkt. Das betraf die Nummer 4 auf dem Übernahmeprotokoll, eine Ansicht der Burg Giebichenstein, und die Nummer 10, eine Ansicht von der Burg Falkenstein im Harz. Des Weiteren konnten wir dann noch ein Bild ermitteln, die Nummer 12 aus dem Übernahmeprotokoll. Und das ist ein Nachdruck eines Gemäldes von Hans Holbein dem Jüngeren, das Bildnis des Georg Giese, 1532. Und das war wiederum sehr spannend. Auf der Rückseite dieses Nachdrucks haben wir einen Zettel mit dem Verweis auf das Übernahmeprotokoll von 1953 gefunden. Und es gibt auch einen handschriftlichen Vermerk auf der Rückseite des Bildes. Da steht geschrieben: Unserem lieben Gerhard zur Eröffnung seiner neuen Geschäftsräume mit allen guten Wünschen, deine Margot und Hans, Leipzig im Dezember 1950. Das heißt, dieser Nachdruck kam als Geschenk eines befreundeten Ehepaares aus Leipzig an Heine anlässlich der Eröffnung seines Geschäfts auf dem Breiten Weg.
Okay, da seid ihr weit gekommen. Aber wie wurden jetzt die Bilder im Museum dokumentiert, eben inventarisiert? Gab es da den Hinweis auf Gerhard Heine?
In der Museumsdokumentation, insbesondere in den Inventarbüchern, stoßen wir kaum auf den Namen Heine. Im Zugangskatalog wurde bei den Grafiken fast durchgängig vermerkt, dass sie alter Bestand seien. Beim Stahlstich Burg Falkenstein, der wurde am 18. April 1955 eingetragen mit der Erwerbung alter Bestand. Und der Stahlstich Burg Giebichenstein wurde am 4. Mai, also wenige Wochen später, eingetragen. Und da steht dann ebenfalls als Erwerbungsart alter Bestand. Das heißt, dass diese beiden Grafiken an völlig unterschiedlichen Tagen inventarisiert wurde und der Herkunftszusammenhang, also dass sie quasi von Heine stammen, nicht mehr im Museum präsent war oder eben auch dem keine Bedeutung zugemessen wurde. Und auch ein Eintrag im später angelegten Inventarbuch von 1961 lieferte auch nur den Vermerk, dass diese Grafiken alter Bestand seien. Der Nachdruck von Holbein, dem Jüngeren, ist interessanterweise im Inventarbuch für Gemälde eingetragen, wo es ja kein Gemälde ist, sondern ein Nachdruck. Und auch hier finden wir den Vermerk alter Bestand. Kurz gesagt, die Inventarbücher sagen uns eigentlich gar nichts über die Herkunft aus. Und was wir auch festgestellt haben generell im Projekt, dass die Angabe alter Bestand grundsätzlich hinterfragt werden muss. Und genau deshalb ist das von uns aufgefundene Übernahmeprotokoll von 1953 so wichtig, denn ohne dieses Dokument wäre die Herkunft der Bilder schlicht nicht mehr rekonstruierbar gewesen. Oder wir wären auch gar nicht auf diese Bilder gestoßen und hätten sie uns angeguckt. Und es zeigt eben, wie entscheidend solche Verwaltungsunterlagen sind, vor allem dann, wenn die Inventarbücher keine Informationen liefern.
Boah, das hört sich echt spannend an, dass man da so einen Rundumschlag machen muss. Und ihr habt ja gerade von den drei Bildern aus dem Übernahmeprotokoll gesprochen. Wie sieht es denn mit den restlichen neun aus?
Ja, das ist natürlich eben, Claudia hat es angesprochen, warum das so schwierig ist, sie zu identifizieren. Aber wir gehen davon aus, dass sie im Bestand vorhanden sind. Dadurch, dass wir sie nicht über den Titel identifizieren können, sind wir halt eben auf andere Dokumente angewiesen. Und zum Glück hat unsere Bibliothekarin, Frau Katrin Bohlmann, einen Zugangskatalog aus dem Jahr 1952 jetzt erst wirklich kürzlich aufgefunden. Das wurde von Kurt Fey geführt. Das war einer der damaligen Mitarbeiter. Und da handelt es sich um ein ganz kleines Buch und das sind nur lose Blätter sogar, also nicht mehr gebunden, also eher wie so eine Klatte, ja. Und diese Seiten sind jetzt wieder zusammengefügt worden und dort konnten wir tatsächlich bei der laufenden Nummer 55 bis 63 in der Art der Erwerbung bei der Spalte finden, Übernahme G. Heine.
Da taucht also, er wieder auf.
Genau. Aber ohne dieses alte Inventarbuch oder Zugangsbuch hätten wir es nicht gewusst. Mhm. Genau, also Claudia hat es ja jetzt schön dargestellt, in den neueren Inventarbüchern ist das alles nicht hinterlegt. Jedoch haben wir dann auch noch im Bemerkungsfeld, da steht dann staatliches Eigentum drin. So verschiebt sich diese Erwerbungsart von staatlichem Eigentum, ja, das ist alter Bestand, der gehört halt dem Staat. Und diese Informationen wurden dann halt einfach nicht übernommen. Entweder das Buch war damals schon nicht mehr bekannt, verlegt, oder ja, hat nur der einzelne Mitarbeiter gehabt, während die Inventarbücher dann einfach einen ganzen Zeitraum später angelegt wurden. Und dann verliert sich einfach dieses Wissen durch den Wechsel der Mitarbeiter. Der Herr Fey war dann schon nicht mehr im Hause. Neue Personen kamen und haben das dann neu inventarisiert.
Okay. Ja, jetzt lenke ich nochmal weiter. Was hat's denn mit dem lieben Gerhard auf sich, der eben 1953 die DDR verlassen hat? Die Behörden sprachen damals von sogenannten Westgängern oder Republikflüchtigen.
Ja, genau. Diese Begriffe, also Republikflüchtiger bzw. Westgänger, tauchen ab den 1950er Jahren im Sprachgebrauch der DDR auf. Und sie wurden für Personen benutzt, die die DDR ohne Genehmigung verlassen hatten. Aus heutiger Sicht sind das natürlich stigmatisierende Begriffe, die man nicht mehr unhinterfragt verwenden sollte. Und seit dem 17. Juli 1952 verloren diese sogenannten Republikflüchtigen mit der Verordnung zur Sicherung von Vermögenswerten ihren gesamten zurückgelassenen Besitz. Alles wurde beschlagnahmt. Und der Besitz wurde von der Abteilung Staatliches Eigentum beim Rat der Stadt begutachtet und verteilt bzw. verkauft. Und das Kunst- und Kulturgut dieser Person landete dann häufig in den örtlichen Museen. So war es auch bei Gerhard Heine. Er wurde 1903 geboren und war Kaufmann. Er hatte ein Hutgeschäft namens Felix Heine. Das war sein Vater sozusagen. Also das Hutgeschäft war nach seinem Vater benannt. Und er war aber auch Politiker. Von 1946 bis 1950 war er Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt für die LPD, also die heutige FDP, kann man sagen. Am 24. Mai 1953 verließ Gerhard Heine dann mit seiner Familie die DDR. Und sein Hutgeschäft am Breiten Weg wurde mit dem gesamten Inventar der Handelsorganisationen zugeteilt. Auch sein ganzer privater Besitz in seiner Wohnung, vom Eierbecher bis zur Vase, wurde dann verkauft und an bestimmte Stellen verteilt. Und was noch ganz spannend ist, Heine selbst baute sein Geschäft dann im Westen wieder auf. Er führte das als Felix Heine KG in Karlsruhe weiter. Und dieses Unternehmen ging 1971 in den Versandhandel seines Bruders Karl Heinrich Heine auf. Ich denke, der Versandhandel Heine wird vielen noch ein Begriff sein. Und dieser Betrieb wiederum gehört heute zur Otto-Gruppe.
Ja, und da ich als Koordinierungsstelle Provenienzforschung euer Projekt ja ganz intensiv begleite, weiß ich von dem Buch, das ihr entdeckt habt. Karl Heinrich Heine hat es mit seinen Erinnerungen an Halberstadt 1981 in einem Karlsruher Verlag veröffentlicht. Er nannte es damals in Halberstadt die Schicksale einer demokratischen Familie von 1800 bis 1950. Immerhin 259 Seiten. Ich finde ja das letzte Kapitel zu den drei Brüdern und den Abschnitt Exodus für unser Thema ganz interessant. Was könnt ihr den Zuhörerinnen daraus erzählen?
Es gibt mehrere Textpassagen, die einfach wunderbar in unsere Forschungszeit passen und auch die Situation widerspiegeln, die der Familie gegenüberstand und halt auch dieses Verhältnis, das die Brüder miteinander hatten, Heinrich, Gerhard und Joachim. Zum einen gibt es da eine Passage, die ich gerne vorlesen würde, die beschildert die Situation, die genau 1945 dann vorhanden war. Da halbe Stadt bombardiert wurde, gerade auch die Innenstadt sehr stark betroffen war, unter anderem dann auch das alte Geschäft von den Heines betroffen war, war komplett zerstört. Und da sitzt das Zitat an. Gerhards Geschäft auf dem Hohen Weg ist vernichtet. Es gelingt ihm, in Lichtergraben einen Laden anzumieten und dort aus dem Nichts die Firma Heine schrittweise wieder aufzubauen. Anfangs ist es ein Universalgeschäft, in dem alle erreichbaren Artikel angeboten werden. Hier werden auch die mannigfachen Waren verkauft, die das Handelskonto herbeischaffte. Mit wachsendem Warenangebot wächst auch die Firma, so dass Gerhard bei der ersten Wiederbebauung des Breiten Wegs in dieser wichtigen Geschäftsstraße ein geräumiges Ladenlokal erwerben kann. Dort entwickelt sich das Geschäft wieder mit früherem Sortiment, vor allem mit Schuh- und Lederwaren. In den Anfangsjahren der Hoffnung und des mühsamen Wiederaufbaus erheben sich in Halberstadt nach und nach die Privatbetriebe aus den Trümmern ihrer Häuser. Unternehmen wie Heine und Co., die Fabrik der berühmten Halberstädter Würstchen, tauchen wieder auf. Man arbeitet und hofft. Und das spiegelt eigentlich genau so dieses Unternehmertum wieder. Ja? Also wir bleiben nicht stehen, wir packen einfach an und nehmen das, was wir kriegen können, verkaufen das und machen Stück für Stück wieder aus diesen Ruinen etwas, was sich lohnt für unser Leben. Ja? Das ist so dieser erste Abschnitt. Aber dann kommt dann halt auch schon kurze Zeit eine Passage, die dann zeigt, wie sich das alles wandelt. Also diese Hoffnung, diese Träume, die da gehegt werden, werden dann schon ja, sehr getrübt 1949. Da berichtet er dann eben, mit wachsender Besorgnis verfolgt man in Halberstadt die politische Entwicklung. Der Tag, an dem die Ostzone hermetisch vom Westen abgeriegelt wird, scheint nahe. Die Fluchtbewegungen nach dem Westen verstärken sich mit jedem Tag. Der Weg über West-Berlin ist noch der gefahrloseste. Ironisch begrüßen sich die Selbstständigen. Na, immer hier, noch hier? Denn die Fesseln werden spürbarer, die Luft wird dünner, die Bedrohung größer. In den Jahren 1949 und 1950 müssen die Betriebe Handelskondor, Roststab und der Roland ganze 56 Überprüfungen durch die sogenannte Schnüffelkommission überstehen, die nach Übertretung einer der zahllosen neuen Bestimmungen forschen. Gerhard muss auf der Forderung der sowjetischen Militäradministration mitten in der Legislaturperiode sein Mandat als Landtagsabgeordneter freiwillig niederlegen. Heinrich muss sich von einem Parteigremium verantworten und legt seinen Vorsitz auch im Kulturbund nieder. Also zeigt sich halt auch der, der so viel für Halberstadt auch gemacht hat, sich engagiert hat, politisch und auch kulturell, wird immer mehr eingeschränkt und eingeengt in seinem Denken, in seinem Handeln.
Deswegen auch das freiwillig in Gänsefüßchen.
Genau. Ja, und ich finde auch noch eine Passage spannend, in der Heine beschreibt, wie der Entschluss zur Flucht 1951 eigentlich gefallen ist. Also Karl Heinrich Heine hat ja schon 1951 die DDR verlassen, Gerhard erst 1953. Und Karl Heinrich Heine schreibt in der dritten Person hier über sich selbst, was fast wie ein Roman wirkt. Zitat: Nach einer legalen Westreise zum Ankauf von Schraubenschrott zusammen mit Bruder Achim steht auch Heinrichs Entschluss fest, die DDR zu verlassen. Um den Bestand der Firma nicht zu gefährden, wird ein hörbarer Krach zwischen den Brüdern inszeniert. Heinrich verkauft seine Firmenanteile und zieht zunächst nach Leipzig. Nach Erhalt der Zuzugsgenehmigung übersiedelt die Familie Heinrich Heine am 16. August 1951 über Berlin nach Karlsruhe. Die Brüder folgen mit ihren Angehörigen bald nach. Sie haben ihre Vaterstadt nicht wiedergesehen. Am Ende des Kapitels ist noch ein Foto von den drei Brüdern abgebildet. Darauf ist zu sehen, wie Gerhard und Joachim ihren Bruder Karl Heinrich an der Gartenpforte verabschieden. Auch noch ein ganz spannender Fakt: Nach der Wende kehrte Karl Heinrich Heine, im Gegensatz zu seinen bereits verstorbenen Brüdern, wieder nach Halberstadt zurück. Er erhielt eine späte Auszeichnung für seine Verdienste um den Wiederaufbau der Stadt nach 1945 und engagierte sich auch weiterhin für die Stadt, zum Beispiel für das Kleinhaus. Er ist dann 1996 verstorben. Und ich finde, was aus dem Buch deutlich wird, ist, dass welche Bedeutung die Familie Heine für Halberstadt hatte und welche große Lücke diese Übersiedlung nach Karlsruhe dann in der Stadt gelassen hat.
Ja, es ist echt schön, dass ihr das so rausarbeiten konnte, was die Biografie für die Stadtgeschichte auch bedeutet hat und dass wir es mit so einem Otto-Vorfahren, also Otto-Versandhandel-Vorfahren irgendwie zu tun haben hier, der aus Halberstadt kam. Ja, aber zum Schluss vielleicht nochmal zurück zu den Kunstwerken, die wir ja hier im Museum gesucht haben. Also ein Kunstdruck war ein persönliches Geschenk. Dann haben wir zwei Radierungen mit regionalen Ansichten. Und was geschieht nun mit den Werken?
Nun gut, also gerade die beiden Grafiken haben ja eine große Bedeutung für die Sammlung. Sie passen ja thematisch sehr stark eben zu unserem städtischen Museum. Solche Stadtansichten oder regionalen Ansichten sammelt jedes Museum, um sich halt auch regional und heimatlich auch verbunden zu fühlen. Natürlich gibt es dann auch eben die Künstler der Grafiken, die waren teilweise auch regional hier ansässig. So dass es thematisch hier sehr gut ins Haus passt. Ja. Bei dem Kunstdruck ist das natürlich was anderes. Ja. Also er hat einfach nicht diese Qualität, wo man sagt, das ist jetzt ein kunstvoller Druck, also nicht mal ein guter Druck. Aber die Geschichte, die wir jetzt dadurch erarbeitet haben, die ist schon museumswürdig. Ja. Wir erzählen die Geschichte Halberstadts, wir erzählen die Geschichte einer Halberstädter Familie, aber auch ein Phänomen, was ja ganz Ostdeutschland betroffen hat. Die Übersiedlung in den Westen und mit welchen Repressalien das teilweise auch verbunden war. Und daher ist es gut aufgehoben im Museum und wir können wunderbar an diesem Beispiel Provenienzen erklären, die Geschichte von Halberstadt.
Ja, das stimmt. Das fasziniert mich. Deswegen haben wir das auch heute in den Podcast als Thema ja aufgenommen. Aber jetzt gibt es ja bei Provenienzforschung immer noch schnell das Wort hinzu: Restitution, Rückgabe. Wie sieht's da aus? Wie wollt ihr euch verhalten?
Also rechtlich gesehen ist eine Rückgabe der Werke heute nicht mehr verpflichtend. Da sind ja entsprechende Fristen bereits abgelaufen, zumindest für den Bereich SBZ und DDR. Aber aus moralischer Sicht könnte man natürlich trotzdem darüber nachdenken. Und diese Entscheidung obliegt natürlich letztlich dem Museum bzw. dem Träger des Museums. Und wir möchten in diesem Fall gerne Kontakt zu den Nachfahren Gerd Heines aufnehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen.
Ja, das klingt gut. Dann drücke ich euch dafür die Daumen und danke ganz herzlich, dass wir den Podcast heute mit euch hier in Halberstadt aufnehmen konnten.
Ja, von mir auch nochmal ein großes Dankeschön. Also ich fand das unheimlich interessant, wie dieses Projekt im Grunde ja, Detektivarbeit leistet, um die Biografie so eines Objektes wieder miteinander zu verknüpfen und dadurch auch einen Mehrwert an dem Objekt quasi herstellt für das Museum. Wie dann auch schlussendlich Familien wie die Familie Heine, die ja auch auf den Grundgedanken, aus dem dieses Museum hier überhaupt entstanden ist, den wir ja eingangs schon mal behandelt haben, in Verbindung gebracht werden kann. Und an der Stelle bleibt mir dann wohl nur noch zu sagen, nochmal vielen Dank von unserer Seite.
Danke, liebe Zuhörer, fürs Einschalten dieser Folge. Alle anderen Folgen Museumslauschen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Liked und abonniert gerne den Podcast. Museumslauschen ist ein gemeinsames Format des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den vorgestellten Museen. Es wird möglich durch die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.